Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich wieder mal bei euch sein darf, dass es geklappt hat mit einem Kanzeltausch. Weiter weg sind wir ja nicht, das ist der nächste Anfahrtsweg, den ich habe für einen Kanzeltausch. Fembrach, und es ist so nahe, dass ich jetzt sogar zu früh da gewesen bin und ich dann noch schnell eine Kurve gemacht habe, um ein bisschen rumzudüsen. Und ich freue mich eben auch, weil ich weiss, dass dann der Joachim bei uns ist, zu Bülach, und ich halte sehr viel vom Joachim. Finde ich auch sehr menschlich, vom Wesen her, wirklich ein Vorbild. Er ist übrigens auch der FG Schweiz ganz ein wichtiger Mann, ich hoffe, ihr wisst das, der ja für Pastorenkonferenzen auch zuständig ist und auch so für die Prägung ein Stück weit von den Pastoren. Ja, heute Morgen heisst das Thema «Der souveräne Gott». Als ich ein Kind war, war für mich mein Vater der stärkste Mann der Welt. Also wirklich, also ich habe das zutiefst in mir. Er war mich auch mein Held gewesen. Er hatte auch ein bisschen breite Schultern gehabt. Und irgendwann habe ich eine Hiobsbotschaft erfahren, oder vernommen, dass es nämlich einen Schwingerkönig gibt. Und als ich das Bild gesehen von dem, habe ich mir gesagt, obwohl, ich glaube, der ist doch noch ein bisschen stärker als mein Vater. Ich habe es mir eingestehen, wohl drüber. Ich weiss nicht, ist das der Ernst Schläpfer gewesen, dort mal? Ich habe keine Ahnung, welcher das war. Auf jeden Fall, ich habe mich entröstet damit, dass mein Vater sicher schneller ist als der. Weil das ist so ein Mucker, ich habe nicht so schnell, mein Vater ist schneller gewesen. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung gewesen. Und schaut, egal welcher Mensch mir als der Stärkste, der Schnellste oder der Beste anschaut, irgendwann kommt ein Stärkerer. Irgendwann kommt ein Schnellerer und ein Besserer. Und das gilt für alle, außer für einen. Nämlich für Gott nicht. Für Gott gilt es nicht. Und damit sind wir jetzt mit dem Thema, der souveräne Gott. Das Wesen von Gott ist souverän. Das ist ein Wesenszug, den er hat. Aber was heisst das genau eigentlich? Dass sein Wesen souverän ist. Ich habe aus dem englischen Wörterbuch, ich finde das noch interessant übersetzt, es heisst da, having unlimited power or authority. Also das Deutsch, uneingeschränkte Kraft oder Autorität haben. Uneingeschränkte Kraft oder Autorität. Das heisst souverän. Souverän heisst das. Und im Englischen, wenn man Power übersetzt, könnte man sagen, das heisst Macht, Leistung, Macht, Befugnis, Fähigkeit. Also, Gott ist souverän, heisst, all das hat er ohne Einschränkung. Macht, Befugnis, ohne Einschränkung. Leistungsvermögen, nie ein Ende. Und so weiter. Und ich möchte aber natürlich auch vom biblischen Anfahrtsweg herkommen. Dort sehen wir es im Jesaja 46, Vers 9 und 10. Dort heisst es, also Gott erklärt, ich bin Gott, sonst gibt es keinen. Es gibt keinen wie mich. Ich sage, was ich plane, steht fest. Alles, was mir gefällt, führe ich auch aus. Alles, was mir gefällt, führe ich aus, sagt Gott. Also was er will, das macht er. Punkt. Das ist die Souveränität von Gott. Und sogar der grosse König Nebukadnezar, er ist ja der gefürchtete Herrscher von einem Weltreich, sogar er hat das bestätigt. Er hat nämlich gesagt, im Daniel 4,31, seine Herrschaft ist eine Herrschaft für alle Zeiten. Er handelt, wie er es für richtig hält, sowohl bei den Engeln im Himmel, als auch bei den Bewohnern der Erde. Und es gibt keinen, der ihm Einhalt gebieten könnte. Die göttliche Souveränität bedeutet also, dass Gott der Eine ist. Der Einzige, der One and Only. Der, der auf dem Thron sitzt. Er herrscht über das ganze Weltall. Er durchdringt alles. Er regiert alles. Und er macht alles nach seinem Willen. Und in allem, was er tut, muss er sich nie jemandem rechtfertigen. Nie. Er muss sich nie jemandem rechtfertigen. Er hat also eine einzigartige Autorität. Und wisst ihr, wenn wir ihn würdet sehen, das können wir jetzt den grössten Gotteshasser nehmen, oder die grösste Autorität, wenn man den Gott sieht, dann weiss es jeder. Da habe ich gar keinen Pieps mehr zu machen. Die Autorität ist offenbar, ich kann gar nichts dazu sagen. Er ist also in seiner Souveränität auch unwiderstehlich. Und das, was er will, muss geschehen. Ist grenzenlos. Er ist nichts zu gross für ihn. Es ist nicht unmöglich für ihn. Er untersteht keiner Regel. Kein Gesetz, außer seinem eigenen Willen. Das klingt schon noch krass, oder? Wenn man sich das so vorstellt. Also jetzt mit so einem, ich habe so einen 7-jährigen Sohn, der Tim, der hat immer so ganz tolle Gedanken. Er fragt mich, habe ich Sachen auf die Idee, weil ich gar nicht komme, nur schon mal zum Fragen. Und da kommt man immer auf tolle Ideen. Also, wenn man von dem redet, wie Gott ist, kann denn der mit einem Fuß auf dem Jupiter stehen und mit einem auf der Erde gleichzeitig? Ja, selbstverständlich. Wenn er das möchte, kann er das. Oder kann er mit Sonne, Mond und Erde jonglieren? Ohne dass wir es merken. Vielleicht hat er es schon gemacht. Ich weiß es nicht. Ich vermute es zwar nicht, weil es wahrscheinlich nicht sein Interesse ist, aber er könnte es. Er ist souverän. Er hat keine Grenzen. Und er ist souverän, wie er die Macht ausübt. Und zwar, wie er das will, wann er will und wo er will. Er hat eine hundertprozentige Macht jeder Sekunde und an jedem Quadratzentimeter vom ganzen Universum. Hat er alles voll im Griff. Und letztlich fällt nicht ein Haar auf den Boden, ohne dass es im Thron vorbeigegangen wäre. Also keins von meinen Haaren, das nicht mehr da ist, und langsam ja, lichtet sich ein bisschen, ist am Boden gefallen, ohne dass Gott gefunden hat, ja okay, er vertreibt es. Es darf runterfallen. Keine Mucke wird von einem Frosch gefressen, ohne dass es bei ihm vorbeigeht. Und ich finde es irgendwie schon noch cool, wenn man sich bewusst macht, wie mächtig der Gott ist, den ich dazu gehöre. Und dass der zu mir sagt, hey, du gehörst mir. Du gehörst zu meinen Leuten. Zu denen, die ich enorm lieb habe. Zu denen, die mir wichtig sind. Gott ist auch souverän, wie er Gnade ausübt. Er ist ja von niemandem abhängig dort. Und das heisst übrigens auch, dass man nicht von ihm Gnade fordern kann. Niemand hat das Anrecht auf Gnade. Was ist eigentlich Gnade? Wenn ich jetzt zum Beispiel einem Obdachlosen zu essen gebe, dann ist das eigentlich nicht Gnade. Dann ist das Güte. Wenn aber der Obdachlose mir irgendwie mein Sparkonto plündert und mir Geld klaut und nachher kommt er wieder, hast du mir zu essen. Wenn ich ihm dann zu essen gebe, dann ist es Gnade. Und die Bibel sagt jetzt, dass jeder Mensch in irgendeiner Form gegen Gottes Gebot verstoßen hat. Gott hat uns die Gebote ja gegeben, um uns zu einem guten Leben zu verhelfen. Wie wenn wir einem Obdachlosen vielleicht etwas zu essen geben und eine Dusche und frische Kleider, oder das tut sein Leben auch verbessern. Und jetzt haben wir quasi Geld aus dem Portemonnaie von Gott gestohlen. Haben seine Gebote missachtet, ihm als Scheibein gegingen. Und erinnern wir uns daran, was der für eine Autorität hat, wo wir das da gemacht haben. Und darum hätten eigentlich alle Menschen verdient, ewig von dem Gott weggetrennt zu sein. Die Bibel sagt dem Verdammnis. Aber Gott hat sich in seiner Souveränität entschieden, dass er uns helfen will. Er will uns helfen. Er will nicht, dass wir ewig von ihm getrennt sind. Aber was er auch will, er will, dass das Böse bestraft wird. Weil sonst wäre Gott ein Hanswurst. Und er ist keiner. Und so hat er also einen Stellvertreter beauftragt, seinen eigenen Sohn, der für uns am Kreuz die ganze Schuld, die wir begangen haben, das, was zwischen uns und Gott steht, auf sich genommen hat. Und so ist er gestorben für uns. Für alle Frechheiten, die wir gegenüber dieser grossen Autorität auch begangen haben. Und jetzt kann Gott uns Vergebung anbieten in Jesus. Eigentlich das, was sonst kein Mensch kann, weder der ganze Reichtum in dieser Welt, noch die grösste Intelligenz, noch nichts kann das wegnehmen. Aber Gott ist bereit, uns das zu vergeben. Und Gnade umfasst jetzt nicht nur Vergebung von der Sünde, sondern auch ein neues Leben. Ein ewiges Leben. Ein Leben, wo der Tod letztlich keine Macht mehr hat, weil Jesus ist ja verstanden. Und Gott hat sich also in seiner Souveränität entschieden, uns die Möglichkeit zu bieten. Und ich denke, die meisten von uns haben das schon so manchmal gehört, dass man es schon gar nicht mehr speziell findet. Aber es ist das Speziellste, was es überhaupt gibt. Die ganze Menschheitsgeschichte. Dass Gott bereit ist, uns anzunehmen. Und wir können das Geschenk annehmen, indem wir zu Jesus kommen und ihm unsere Schuld eingestehen. Und dazu stehen und sagen, ja, ich habe es vergeigt, ich habe es verbockt. Es tut mir mega leid. Und dann vergibt er es uns. Und dann können wir ihn einladen in unser Leben. Und er kommt und als souveräner Herr. Und wer das tut, der hat dann eine persönliche Beziehung zu Gott und zu dem uneingeschränkten Gott. Ja, ist wunderbar, oder? Und somit kann man sagen, gut, in dem Fall sind wir jetzt am Ende von dieser Predigt. Ende gut, alles gut. Friede, Freude, Eierkuchen. Sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende. Jetzt könnte ich gar hocken. Aber irgendwie merken wir, es geht nicht ganz auf, oder? Vielleicht hätten wir noch ein, zwei Fragen. Oder wir merken, das ist irgendwie, ja. Weil wenn Gott doch so souverän ist und wenn er alles kann, wieso haben wir dann in unserem Leben noch Probleme? Wieso verdrückt es uns manchmal? Wieso haben wir körperliche Nöte, gesundheitlich, die einen auch psychische Nöte? Warum nimmt Gott das nicht einfach weg? Also wir haben es ja eindrücklich gehört, er könnte es ja. Gut, ich meine, jetzt kann man auch sagen, wir haben einfach das Problem, wir sind ein bisschen zu spät auf die Welt gekommen. Wenn wir zur Zeit der Apostel gelebt hätten, haben schon die Apostel, ich habe das auch schon gelesen, oder? Das ist ja wahnsinnig, was dort abgegangen ist. Dort sind ja Zeichen passiert und Wunder. Und irgendwie die einen haben nur ein Nastuch vom, ich weiß nicht, ob es ein Dreigeschnüss gewesen hat, haben sie von Paulus anschauen oder so und nachher sind sie gesund geworden. Und sind Leute zum Glauben gekommen, noch und nöcher. Ja, wenn wir dort gelebt hätten, oder? Wenn es uns einfach gewesen, zu sagen, wow, Gott, du bist so gross und ich glaube an dich und deine Macht. Es ist, oder nicht? Aber schaut, und dann, wie es weitergegangen, dann ist der Stephanus gekommen. Ein feuriger Jünger für Jesus. Und der Stephanus ist öffentlich, ohne Grund von den Obersten der Juden hingerichtet worden. Mit Stein erschlagen. Ist er gelegen in seinem Blut tot. Und die Leute, die Gläubigen, sind schockiert gewesen. Es hat wahrscheinlich gar nicht in ihr Schema gepasst. Oh, nein, das geht doch nicht. Gott hat doch alles Grosse gewirkt. Wieso hat er jetzt da nicht auch geholfen? Wie hat er so etwas können zulassen? Ich meine, Stephanus, das war ein treuer Diener gewesen. Das war vielleicht einer von denen, die Gott am meisten geehrt hat. Vielleicht hat die eine sogar gebetet, wenn er am Boden gelegen ist, dass Gott ihn zum Leben erweckt. Aber der Gott, der kurz vorher den Boden hat zittern lassen, der Sturm vom Heiligen Geist ab Pfingsten ausbrechen lassen, der, der die Apostel übernatürlich befreit hat aus dem Gefängnis, der Gott ist stumm geblieben und der Stephanus tot. Warum hat ihn Gott nicht gerettet? Und ein bisschen später ist er noch dicker gekommen. Ich meine, bis jetzt sind ja die Apostel verschont geblieben, die 12, von gröberer Verfolgung. Und seine 3 Apostel sind so ein bisschen der innere Kreis gewesen, der Petrus, der Jakobus und der Johannes. Jesus hat sie ja manchmal ein bisschen zurückgenommen, also abgesondert. Und jetzt ist das Unvorstellbare passiert, dass der König Herodes hat den Apostel Jakobus umbringen lassen. Verschlagen wurde mit dem Schwert. Und der Petrus ist eingesperrt worden. Und die Gläubigen sind geschockt gewesen. Wie hat Gott das können einfach so zulassen, geschehen lassen? Der Gott, der so viel Wunder da hat. Und was mir wichtig ist, zum sehen, die ersten Christen haben die genau gleichen Warum-Fragen gehabt wie wir heute auch. Obwohl Gott so Grosses gewirkt hat. Die haben die gleichen Spannungen gehabt. Und vielleicht stehst du ja gerade in so einer Phase drin, wo du genau merkst, hey, genau so geht es mir auch im Moment. Warum? Und vielleicht verschärfen sich die Fragen noch, wenn du dich selber fragst, ja, bin ich denn Gott überhaupt wichtig? Seht ihr mich dann überhaupt in meiner Not? Ja, das ist eine riesige Spannung. Und dann verschärft sich die Spannung vielleicht auch nochmal, wenn wir sehen, dass es vielleicht Menschen gibt, die nicht Jesus glauben. Hey, und die sind gesund und die haben intakte Familie, die macht Karriere. Also, dann denkt man, oh, hallo, ich diene dir, was ist mit mir los? Oder man hört von Gebetserhöhungen dort und da, ja, überall, nur nicht bei mir. Also das können riesige Spannungen sein und man fragt einfach, ja, warum ist das so? Warum Gott? Die einen sagen ja, man darf das nicht fragen. Ah, ich weiß nicht genau, ich finde es manchmal, vielleicht darf man es nicht, ich keine Ahnung, aber manchmal kann ich nicht anders, manchmal muss ich einfach. Wichtig ist einfach, dass man nicht stehen bleibt bei dem. Aber ich muss euch sagen, ich kann euch keine Antwort geben. Wirklich so umfassende Antwort auf die Frage, warum lässt Gott Sachen zu, die nicht gut sind. Aber ich würde euch ein paar Gedanken dazu geben, die vielleicht helfen, dass wir doch wieder ein Schüpfchen haben, um etwas zu machen mit dieser Situation. Wir müssen zuerst mal festhalten, es gibt eine Zulassung von Gott in seiner Souveränität. Zulassung von Gott. Gott lässt teilweise Negatives in unser Leben hineinkommen. Zum Beispiel Krankheit. Oder ich kenne Christen, die entlassen worden sind. Oder jemand fährt ins Auto rein. Oder du gehst beim Skifahren um und verletzt dich, oder was es auch ist. Die Zulassung von Gott. Und etwas ist auch bei dieser Fragestellung, die wir nicht vergessen dürfen. Seit dem sogenannten Sündenfall, wo sich Menschen von Gott abgewendet haben, hat sich die Menschheit unbewusst unter die Machtherrschaft von Satan begeben. Gott hat das zugelassen, dass die Menschen von ihm weggelaufen sind und unter die Macht vom Herrschaft von Satan sich begeben haben. Gott hat den Willen des Menschen respektiert. Er hat es wie zugelassen, er hat es nicht gewürgt. Er hat es zugelassen. Auch wenn es ihm enorm schwer gefallen ist, denke ich. Aber darum müssen wir uns bewusst sein, wir leben in einer Welt, wo juristisch gesehen unter der Herrschaft von Satan steht. Aber Gott sei Dank hat Gott in seiner Gnade die Macht von Satan ein Stück eingeschränkt. Weil wenn er die volle Macht hätte, dann wären wir alle nicht mehr am Leben. Dann hätte er alle Menschen schon umgebracht. Und so ist Gott eigentlich in dem Sinn schon gnädig. Und dann kann es auch sein, ein weiterer Gedanke, es kann auch sein, dass Gott Negatives in unser Leben hineinwirkt. Und zwar darum, aber jetzt müssen wir gut hören, nur aus dem Grund, damit er durch das Gutes wirkt. Wenn wir sehen, zum Beispiel auf Golgatha hat das Gericht in die Welt gebracht, um die Menschheit zu retten. Oder das Volk Israel hat Gericht erfahren, nach vielen Warnungen, was nie umgekehrt sind. Irgendwann hat Gott gesagt, jetzt habe ich keine andere Wahl mehr. Hat das Gericht geschickt, zum Israel zur Umkehr zu führen. Und ich habe mal Geschichte gelesen, ist zwar eine krasse Geschichte, aber ich sage es euch jetzt gleich. Ich kann sie nur noch ein bisschen so spontan erzählen. Es war ein Jäger mit seinem Sohn auf der Jagd. Und dann ist irgendein Sohn vorausgerannt. Ich weiss nicht, hat er recht etwas geschossen? Also, es ist wahrscheinlich eine erfundene Geschichte. Nein, es ist eine erfundene Geschichte, aber einfach um etwas darzustellen. Und dann ist da irgendwie, ein Vogel irgendein Loch abgehauen, das er geschossen hat. Und der Sohn ist gerannt und hat ihn holen. Und der Vater hat gewusst, hey, Mann, da vorne ist eine Schlucht. Und er hat gerufen. Der Sohn hat es nicht gehört. Oder er ist immer weiter gerannt. Und er wäre nächstens über die Schlucht runtergehauen. Und dann hat der Vater das Gewehr genommen und hat seinem Sohn in den Oberschenkel geschossen. Der Sohn ist umgekehrt, kurz vor der Schlucht. Und der Sohn hat gesagt, hey Vater, spinnst du eigentlich? Du hast mir in den Oberschenkel geschossen. Aber der Vater hat ihm das Leben gerettet. Ist ein bisschen eine spezielle Geschichte, aber ein Stück weit zeigt sie vielleicht auch, wie Gott manchmal in seiner Gnade uns helfen, dass wir nicht das Loch darab sie rachen, sondern dass wir zur Besinnung kommen und merkt, hey Moment, was mache ich eigentlich? Also das kann auch sein. Wisst ihr, wenn Gott etwas Negatives in unser Leben einwirkt, dann immer, weil er uns helfen will. Weil es soll zum Guten sein. Wenn der Teufel etwas Böses wirkt, dann ist es immer zum Tod. Also soll es sein. Und jetzt gibt es einen Vers, der die vorher beschriebene Spannung zeigen tut. Das ist Römer 8, 28. Da heisst es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Den Vers zitiere ich recht zurückhaltend. Ganz bewusst. Und ich empfehle euch das auch, dass ihr nicht schnell jemandem sagt, der Not hat, weil sonst kann sich die Person unter Umständen wie nicht ernst genommen fühlen. Eine riesen Not und ja, weisst, es dient dir zum Guten. Ja, super, ja, danke, jetzt geht es mir besser. Also das einfach ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen feinfühlig. Es stimmt, der Vers stimmt. Und übrigens, was mir aufgefallen ist, es heisst da auch, wir wissen. Es heisst nicht, wir fühlen. Wir fühlen das. Nein, wir wissen, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten beitragen. Und das ist eine Verheißung, die Gott über das Leben von all denen gestellt hat, die ihn lieben. Also die Verheißung gilt nicht für alle Menschen, sondern für die, die ihn lieben. Alle Dinge, die uns widerfahren, helfen, mit dem Guten zu wirken. Und alle Dinge, einige würden sagen, gut, okay, wenn da würdest du viele Dinge, würde ich sagen, ja, aber alle, ich überlege dir mal, alles, was mir widerfährt. Alles im Leben von einem Gotteskind muss zuerst am Thron Gottes vorbeigehen. Es ist unmöglich, dass mich etwas trifft, wo nicht an Gott vorbei ist. Also es kann nichts vorbeischleichen. Und er hat es nicht gesehen, nein, das ist jetzt schon, durch. Das ist unmöglich. Und so ist es auch beim Hiob zum Beispiel. Der Satan hat zuerst Erlebnis gebraucht von Gott, um den Glauben vom Hiob zu prüfen. Und jetzt, wenn wir den Vers anschauen, es muss etwas geben, etwas Gutes, das wichtiger ist als alles andere. Etwas Gutes, das wichtiger ist auch unter Umständen als meine Gesundheit. Das muss mega wichtig sein. Der souveräne Gott will das Gute fördern. Ja, was ist das Gute? Was ist das Gute? Schaut, das Beste, was uns in unserem Leben passieren kann, ist, dass wir uns ins Bild von Jesus verändern. Dass wir ihm ähnlicher werden. Und das ist das Gute, wo Römer 8, 28 davon redet. Dass wir Jesus ähnlicher werden. Und so muss alles in meinem Leben dazu dienen, dass ich umgestaltet werde in sein Bild, dass mein Wesen ihm angeglichen wird. Dass man wie ein Stück weit in mir in Jesus immer ein bisschen mehr kann erkennen. Dass auch zum Beispiel die Frucht vom Heiligen Geist sichtbar wird. Oder auch, dass ich brauchbarer werde für den Bau vom Reich Gottes. Das ist ja das Herzensanliegen von Jesus, weil es ist sein Lieb. Und so werde ich vorbereitet für das Endziel. Und das ist der Dienst in der Ewigkeit, der Dienst für Gott. Und alles, was mir widerfährt, soll das fördern. Und zu diesen allen Dingen gehören einerseits einmal alles Schöne im Leben. Alles Schöne, was mir passiert. Und ich bin froh, dass es allen Menschen passieren schöne Sachen auch. Und das soll dazu dienen, dass ich mich in sein Bild verändere. Manchmal sind wir ein bisschen einseitig, wenn wir den Vers anschauen und denken immer, das geht nur ums Negative. Aber es geht auch ums Gute. Und es gehört aber auch zu jedem Leben, dass schwere Wege dazukommen. Auch schwere Wege erlebt jeder von uns. Ich denke, es gibt keinen Menschen, der am Ende des Lebens sagen kann, schweres, das habe ich gar nicht gehabt, ich weiß nicht, was das ist. Schön wäre es. Wobei, wenn wir dann das wieder anschauen, das Ziel, das obere Ziel, dann wäre es vielleicht eben gleich wieder nicht mehr so schön. Aber es gehört dazu. Zum Beispiel körperliche Leiden. Und schaut, auch wenn man gläubig wird, kennt man das. Der Paulus zum Beispiel, wir wissen, der hat einen Pfahl im Fleisch gehabt. Ein körperliches Leiden, das Gott nicht weggenommen hat. Der Timotheus hat ein Magenproblem gehabt. Einige leiden unter Schwermut und sind oft niedergeschlagen. Und jetzt heisst es, all das wirkt auch zum Guten. Man kann es fast nicht glauben, eigentlich, gell? Aber es ist so. Mindestens, wenn wir es richtig aufnehmen und mit Jesus auch positiv das auch aufnehmen. Und dann gibt es auch Problemfelder im zwischenmenschlichen Bereich. In der Ehe. Kennt ihr das? Also wir das Büro kennen, wir kennen es. Ich weiß nicht genau, wie es anderen am Hunger ist, aber wir haben das auch ein bisschen. Manchmal vielleicht mehr, als es lieb ist. Es gibt zum Teil mega Spannungen in Ehen. Enorm. An den Gläubigen. Oder Spannungen mit Kindern, Spannungen mit Geschwistern, Spannungen am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, Spannungen in der Gemeinde vielleicht sogar. Überforderungen, Verletzungen, Ungerechtigkeiten. Hey, mega ungerecht. Gut, manchmal sind wir dann nicht immer Unschuldslämmer. Und all das dient dazu, dass das Gute in meinem Leben soll durchdringen, dass mein Leben zur Entfaltung kommt, dass ich mich ins Bild von Jesus kann verändern. Und vielleicht bist du ja auch mitten in so einer Herausforderung drin, wo so Sachen passieren. Und es wäre so toll, wenn wir das wie könnten als das anschauen. Als Übungsfeld. Nicht nur als Problem, das ecklig ist und man sollte loswerden, sondern als, hey, da habe ich, eigentlich ist zwar obermühsam und ecklig, aber ich habe eine Chance, weil Gott mir helfen will, mich weiterzuentwickeln. Wenn ich immer am gleichen Ort stehe und immer die gleichen Probleme habe, dann komme ich nicht weiter. Aber ich kann mal irgendwie wie probieren, das gleiche Problem geistlich anzugehen. Und vor Jesus zu flehen und zu bitten, dass er mich verändert. Vielleicht einmal mich verändert, statt die anderen. Und es ist schon, also ich sage jetzt da einen Satz, der recht happig ist, aber wir müssen es, glaube ich, schon so sehen. Nein, wir müssen es so sehen. Nämlich, es ist die Liebe von Gott, die Leiden zulässt in unserem Leben. Die Liebe von Gott. Weil er die Ewigkeit sieht und uns zubereiten will. Aber etwas möchte ich schon betonen. Nicht meine Sünden wirken das Gute. Also ich habe jetzt so irgendeine Sündigen oder ich weiß auch nicht, auf eine Kette rauchen, dann komme ich Lungenkrebs über und sage, ah, alles wirkt zum Guten für mich. Also das sage ich jetzt weniger. Weil Gott ist nicht auf meine Sünden angewiesen. Er hasst Sünden. Er braucht meine Sünden nicht, dass er mit mir zum Ziel kommt. Ich meine, manchmal ist Gott so gnädig, dass er sogar dann noch etwas daraus macht, wenn ich sogar selber geschuldet bin. Aber auf das will ich mich nicht verlassen. Jetzt, die ersten Christen, was haben die gemacht, nachdem der Stephanus und der Jakobus umgebracht worden sind. Was haben sie gemacht? Und jetzt können wir schauen, was wir dann auch machen könnten. Sie haben Gottes Souveränität akzeptiert. Und sie haben einfach weitergedient. Sie haben auf seine Allmacht vertraut und dann gesagt, hey, wir glauben, er macht etwas Gutes daraus. Irgendetwas. Und es ist auch ganz interessant, dass erst nach dem Tod von Stephanus haben sie den Auftrag von Jesus umgesetzt und das Evangelium auch außerhalb von Jerusalem verkündigt. Erst nachher, vorher haben sie es gar nicht gemacht, obwohl er gesagt hat, sie sollen es. Und nachher sind sie raus auf dann ist das Evangelium auf Judäa und Samaria und sie haben das alles mitbekommen. Und weiter auf Rom, im Mittelpunkt von der Hauptstadt, von der Welt, vom Weltreich Rom. Also wenn Gott in unserem Leben Leiden zulässt, kann das sehr herausfordernd sein. Aber dann sollten wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen. Vielleicht mit vielleicht Tränen in den Augen. Vielleicht im Weinen, rein, im Brüllen. Rein. Aber sagen, ich habe keine andere Wahl und ich will keine andere Wahl. Aber es ist mega schwierig. Aber ich traue dir. Weil ich weiss, du kannst mehr als ich. Du weisst mehr als ich. Du weisst alles. Du kannst alles. Und er liebt uns. Und dass man das wird eingestehen, er tut mich zubereiten für die Ewigkeit. Wisst ihr, es ist so, auch jetzt im Glauben, es gibt ganz viele Fragezeichen, die wir stehen lassen müssen. Die wir nicht beantworten können im Leben. Und so bleibt eigentlich nur eins. Ihm auch weiterhin zu vertrauen. Und ihm zu dienen. Wenn wir ihm nur vertrauen, wenn wir sein Handeln verstehen können, dann hätten wir erstens mal einen sehr kleinen Gott. Und zweitens, wir verlangen etwas Unmögliches. Also, wie soll das gehen? Gott ist unvorstellbar weise. Wir haben gesehen, ohne Grenzen. Also stell dir einen Teppich vor. Der Teppich geht jetzt da um die ganze Welt herum, oder? So da rauf, einen rum und dann im Mond rauf. Ein mega langer Teppich und dann geht er quer das Universum durch. Und wow! Und das ist irgendwie so ein Bruchteil von Gottes Weisheit. Die ist so gross. Und wie wollen wir Gott verstehen können? Und es drückt ja den Vers aus im Jesaja 55. Genau, da werden da 8 und 9. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir können nicht voll verstehen. Das ist unmöglich. Schau jetzt, eins von meinen grössten Anliegen, die ich habe, das ist, dass wir als Bülach in unserer Gemeinde, dass wir einen Aufbruch erleben. Dass wir so richtig durchstarten mit Jesus, können einfach Vollgas geben. Dass wir Wachstum erleben können. Dass Menschen dazukommen, dass wir keinen Platz mehr haben in den Räumen, neue Räume brauchen und so weiter. Und ich bete für das. Schon seit Jahren. Bis jetzt sehen wir noch nicht so viel. Und jetzt habe ich gerade kürzlich auch wieder gelesen, in Offenbarung 3 steht, dass Gott kann geistliche Türen auftun, wo niemand kann schliessen kann. Und wenn Gott eine geistliche Tür auftut, heisst es Erweckung oder Aufbruch. Gott könnte also so einen Aufbruch wirken mit dem Fingerschnippen und es würde passieren. Wenn er will, könnte er jetzt sagen, und jetzt würde das Bülach kennen, hat es jetzt gerade Leute, die in den Gottesdienst stürmen und würden schauen und die werden überführt und würden sich bekehren. Irgendwie könnte er das. Aber er hat es noch nicht gemacht bis jetzt. Und ich muss sagen, ich will einfach weiterbeten. Es ist zwar manchmal hart, aber ich will dranbleiben. Weil es muss mir letztlich auch zum Guten dienen. Und er muss sich übrigens auch nicht rechtfertigen, warum er es nicht macht. Er muss sich überhaupt nicht rechtfertigen. Wenn wir den Dienst in der Ewigkeit werden antreten, dann wird uns Gott alle Fragezeichen, die wir haben, beantworten. Und ich kann ja sagen, es wird eins Aha am anderen geben. Dort mal. Darum hast du das so gemacht. Aha. Und selbst dort, ah, darum. Und dieses, aha. Es wird gerade, also, wird sicher lustig werden. Ich werde euch anschauen und dann aha sagen. Ich habe gar keine Zeit, ich muss selber ständig aha sagen. Also, das wird wirklich, er wird alle Fragen beantworten. Und zwar zur vollsten Zufriedenheit. Und darum halten wir fest, ob wir es verstehen oder nicht. Jesus liebt mich. Und er meint es gut mit mir. Und es gibt keinen besseren Willen als seine. Kein besserer Wille. Jemand hat mal gesagt, das Leben ist wie der hintere Teil von einem Teppich. So ein bisschen das Durcheinander von Fäden. Aber im Himmel werden wir mal den Vorderteil sehen. Und wir werden merken, das ist ein Kunstwerk. Und wir werden staunen. Dankbar staunen. Wir haben das gesehen heute Morgen, Gott ist souverän. Seine Macht ist grenzenlos. Sie kommt nie an das Ende. Und diese Macht setzt er für mich ein. So ein starker Vater ist einmalig. Der Max Lugado hat mal gesagt, wir leben unter der schützenden Hand eines souveränen Königs, der sich um alle Belange unseres Lebens kümmert und dem es Freude macht, uns Gutes zu tun. Und das stimmt. Das ist so. Und das gilt auch dann, wenn es schwer ist, wenn man das Leben nie bricht. Und wenn das passiert, dann, weil er mich liebt, ist in einer unendlichen Weisheit, weil er mich so zurüsten für die Ewigkeit. Und ich möchte einfach Mut machen, probiert eure Nöte, eure Herausforderungen aus dieser Sicht, durch diese Brille durch anzuschauen und anzupacken. Der souveräne Gott steht hinter euch. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir von ganzem Herzen Danke sagen für deine, dass du wirklich der Stärkste bist. Du bist wirklich der Stärkste, du bist gewaltig und deine ganze Macht setzt du für mich ein, für uns alle ein. Es ist mega schön, zu dir zu gehören, Herr Jesus. Und du bist auch unbestechlich. Du bist gerecht. Und du hast die Sicht für das, was wirklich zählt. Die haben wir ja nur sehr beschränkt, weil wir so irdisch orientiert sind. Und Herr Jesus, hilf du uns, auch in allen Nöten, die wir drinstehen, in allen Fragezeichen, dass wir doch einen Schritt führen machen können. Und deine Sicht irgendwie einbeziehen und können sagen, okay, du willst mit uns arbeiten, du willst uns formen und feilen. Hilf, dass wir uns können, wie geistlich auch an dem Ganzen annehmen und uns trainieren lassen. Danke viel, viel mal, dass du uns helfen kannst. Wir wollen dich loben und preisen. Amen.